Im Kurpark sind zum Glück viele Spaziergänger unterwegs, meist ältere Leute, aber auch Familien mit Kind und Kegel. Hier und da sieht man ein junges Paar, das sich an den Händen hält. Margit läuft neben ihm her und schwatzt ihm die Ohren voll, schwärmt von den schönen alten Bäumen, die immer wieder einen Durchblick auf den malerischen Kurteich freigeben. Ab und an muss er mit ihr in einen der kleinen Seitenwege zum Ufer gehen, wo man Bänke aufgestellt hat, damit die Kurgäste die große Fontäne in der Mitte des Teichs bewundern können. »Schau, wie es glitzert«, ruft sie begeistert aus. »Wie ein weißer Schleier sprüht es auf. Ich glaube, ich sehe sogar einen Regenbogen.« Er sieht kaum hin. Der Teich und die große Fontäne sind ihm von Kindheit an vertraut. »Was redet sie da von einem weißen Schleier?« Hoffentlich hat sie das nur so gesagt und denkt nicht etwa an ein Brautkleid oder sowas. Sie nötigt ihn, sich neben sie auf die Bank zu setzen und rückt dicht an ihn heran. »Ach, wie schön es hier ist«, seufzt sie. Es fühlt sich trotz allem angenehm an, sie so eng neben sich zu spüren. Er könnte den Arm um ihre Schultern legen, da wäre eigentlich nichts dabei. Aber er bleibt steif neben ihr sitzen und erzählt ihr in seiner Verlegenheit, dass er vielleicht Literatur oder auch Philosophie studieren will. »Ach, Andi«, seufzt sie, »du bist so klug und gebildet. Ich komme mir neben dir immer ganz dumm vor. Stört es dich, dass ich bloß die Volksschule gemacht habe?« »Aber nein, ein Mädchen muss nicht unbedingt studieren. Ich bin halt gern im Haus oder ich bediene die Gäste in der Schenke, weil ich halt gern unter Leut bin, weißt du?« Er bestätigt ihr, dass dies ganz natürlich sei und lässt sich sogar dazu hinreißen, sie dafür zu loben, was sie ihm mit einem beglückten Lächeln quittiert. Die Runde um den Kurparkteich zieht sich in die Länge. Hinterher können sie gerade noch eine Partie Minigolf spielen, bevor die Anlage geschlossen wird. Dabei stellt sie sich erstaunlich geschickt an. Er hat Mühe, sie knapp zu besiegen. »Es wird wohl Zeit, zum Bahnhof zu gehen«, regt er an, »damit du nicht zu spät nach Hause kommst. Wer weiß, was ihre Eltern von ihm denken, wenn sie erst im Dunkeln daheim in Eltville ist.« »Och, der Papa und die Mama haben gemeint, dass mir in Wiesbaden ja nichts passieren kann, weil der Jean-Jacques ja ein Nachbar ist und auf mich aufpasst.« Erstaunt kurz über die Einfältigkeit ihrer Eltern, dann lotst er sie zu den Kolonnaden, wo die Fotos der Schauspieler und Sänger aushängen und man Onkel Willi in mehreren Bühnenrollen bewundern kann. »Nein, den hätte ich da gar nicht erkannt. Aber ein schöner Mann ist er schon, dein Onkel Willi. Und so freundlich ist er zu mir gewesen. Weißt du, ich bin richtig stolz auf deine Familie.« Er bewegt sich in Richtung Bahnhof. In der Rheinstraße kauft er Eistütchen für sie beide, worüber sie sich wie ein Kind freut. Eisschleckend gehen sie die Bahnhofstraße entlang, und da er den Fahrplan in Richtung Eltville im Kopf hat, schleust er sie zum Gleis 21, wo in einer Viertelstunde der Zug abfahren wird. Beim Blumenladen in der Eingangshalle muss sie noch einmal stehen bleiben, weil sie die schönen Rosen bewundern will, aber er zieht sie unerbittlich weiter, damit ihr nicht etwa noch der Zug vor der Nase wegfährt. Am Gleis ist nicht viel los, darüber ist er froh, weil sie jetzt vermutlich eine rührende Abschiedsszene mit Umarmung und Küssen veranstalten wird. Gerade erzählt sie ihm, wie schön es heute mit ihm gewesen ist und dass er jetzt doch ganz bestimmt bald nach Eltville fahren wird, weil sie doch die Radtour nach Österreich machen wollen. Da schreit sie leise auf. Oh, »Meine Sonnenbrille! Jesus! Die hat mir die Joschi geschenkt! Gerade vorhin habe ich sie noch gehabt!« »Ach herrje, eine weitere Komplikation. Er will gar nicht wissen, wer dieser Joschi ist, aber sie soll auf keinen Fall zurücklaufen. Wo hast du sie zuletzt gehabt?« »Beim Blumenladen. Wart, ich lauf rasch hin.« »Nein, bleib hier. Ich mach das schon.« Er spurtet los und flucht dabei in Gedanken vor sich hin. »Wieso passt sie nicht auf ihre Sachen auf?« Die Eingangshalle ist leer. Nur ein älteres Ehepaar strebt zu den Gleisen. Die Läden sind schon geschlossen. »Da!« So ein Glück. Die Sonnenbrille liegt vor dem Schaufenster des Blumenladens auf den Boden. Er rafft sie auf und hält sie in der Hand, während er zum Gleis zurückgeht. Noch 7 Minuten. Warum hat er sich so aufgeregt? Klappt doch alles vorzüglich. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Er hört sie schon schreien, kaum dass er die Halle verlassen hat. Angst erfasst ihn. Er fängt wieder an zu rennen. Am Eingang zum Gleis sieht er 3 Personen, die miteinander rangeln. Margit zwischen 2 ganz offensichtlich betrunkenen Männern. Wo kommen die denn her? Vorhin waren sie nicht zu sehen. »He«, schreit er, »lasst sie gefälligst in Ruhe.« Der eine weicht torkelnd zurück und fällt dabei fast über die Wartebank. Der andere hält ihren Rock fest. Margit schimpft wie ein Rohrspatz und tritt mit den Füßen, versucht, den Mann zurückzustoßen. Mit Betrunkenen kennt sie sich aus, schließlich haben sie daheim eine Schenke. Andi springt herbei, packt den Mann am Arm. »Loslassen, hab ich gesagt. Bist du taub?« Der lässt tatsächlich ihren Rock fahren, dreht sich um und Andi starrt in ein hässliches, aufgedunsenes Gesicht. Dann landet ein kräftiger Faustschlag an seinem Kopf, die Brille fliegt ihm von der Nase und er sieht einen Augenblick lang bunte Sterne. Wut packt ihn. Er schlägt zurück. Einmal, zweimal, dann noch einmal. Sein Gegner taumelt und geht zu Boden. »Laukerl«, lallt der Betrunkene, das kriegst du zurück.« In diesem Moment fährt der Zug ein. Es zischt, es dröhnt, die Bremsen quietschen. Ein Schaffner steigt aus, dann einige Passagiere. Aber das sieht Andi nicht mehr, weil Margit an seinem Hals hängt, ihn immer wieder küsst und sein Gesicht betastet.
»Jesus Maria, dein Auge! So ein Mistkerl, ein verdammtes Saufloch! Du musst was Kaltes drauflegen, dann schwellt's nicht zu.
Du musst jetzt einsteigen.« Sie löst sich nur ungern von ihm, jammert über sein Auge, schimpft auf die Saufnase, den Suffkopf, streichelt sein Gesicht und schließlich muss er sie förmlich in den Waggon heben.
»Adieu, auf Wiedersehen, du kommst doch bald, gelle, vergiss mich nicht.«
Die Türen schlagen zu, der Zugführer pfeift, der Zug setzt sich in Bewegung und fährt langsam aus der Halle. Ist das ein Taschentuch, das da aus einem der Zugfenster winkt? Er kann es schlecht sehen, weil seine Brille weg ist und sein rechtes Auge fast zugeschwollen. Die beiden Betrunkenen sind verschwunden. Andi findet seine Brille auf dem Boden, dicht beim Gleis. Sie ist heil geblieben. Glück im Unglück.